Kapitel 15. Mit Kapitel 15 kommen wir zur zweiten Abschiedsrede. Überschrift: Jesus geht näher ein auf die neue Lage, die mit seinem Weggang eintritt. Die neue Lage für die Jünger. Er geht näher ein auf die neue Lage der Jünger, die mit seinem Weggang eintritt. Er hat schon einiges erwähnt, sogar vom Helfer, Fürsprecher, der kommen wird, von der neuen Beziehung, aber jetzt geht er noch näher darauf ein. Kapitel 15 und 16. Wir haben hier drei Teile in diesen zwei Kapiteln. Teil A geht bis zu Kapitel 16, Vers 4. Kapitel 16, Vers 4. Von der Lebensgemeinschaft des Jüngers mit Jesus. Davon handelt es sich hier. Von der Lebensgemeinschaft des Jüngers mit Jesus. Ein sehr wichtiges, ein wichtiger Abschnitt. Dann der zweite Teil, Teil B, Jesu Weggang und das Kommen eines göttlichen Vertreters. Jesu Weggang und dann das Kommen eines göttlichen Vertreters. 16, Vers 5 bis Vers 15, ein kurzer Abschnitt. Und der Rest bis Vers 33, Teil C, ist ein abschließendes Gespräch mit den Jüngern. Man kommt wieder ins Gespräch. Abschließendes Gespräch mit den Jüngern, und zwar über Ereignisse und Bedeutung seines bevorstehenden Weggangs. Ereignisse und Bedeutung. Gewissermaßen wieder ein Abschluss, wie in der ersten Abschiedsrede. Kommen wir zu Teil A, von der Lebensgemeinschaft des Jüngers mit Jesus, nachdem Jesus weggegangen ist. Wie sieht ihre Beziehung zu Jesus aus? 15 Vers 1 bis 16 Vers 4. Überblick: Auch dieser Teil kann wiederum aufgeteilt werden in drei Abschnitte. Erstens, die ersten acht Verse. Jesus spricht im Bilde von dieser Gemeinschaft. Und zwar spricht er vom Weinstock und den Reben. Er gebraucht hier ein Bild von dieser Lebensgemeinschaft. Der zweite Teil ist eine Erörterung dieses Bildes. Jesus spricht vom Wesen dieser Gemeinschaft. Da kommt der Klartext, der für uns nicht klar genug ist. Das Wesen dieser Gemeinschaft ist aber etwas Singulares, nicht sehr viel, ganz einfach die Liebe. Also in den Versen 9 bis 17 ist von der Liebe die Rede. Von der Liebe als Wesen dieser Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und zum dritten kommt ein negativer Ton. Zu dieser Lebensgemeinschaft gehört das Leiden. Und so spricht Jesus auch vom Leidenslos dieser Lebensgemeinschaft. Vom Leidenslos dieser Lebensgemeinschaft. 15 Vers 18 bis 16 Vers 4. Erster Abschnitt. Jesus gebraucht ein Bild, wenn er von der Lebensgemeinschaft sprechen will. Das Bild vom Weinstock und den Reben. In Vers 1 wird der Vergleich angesagt. Ganz kurz: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Ich ist betont. Er stellt sich selbst dem anderen Weinstock gegenüber. obwohl diese Gegenüberstellung vielleicht nicht notwendig ist. Ich meine aber, es ist doch das, woran Jesus denkt. Es ist zweierlei, woran er hätte denken können. Er ist der wahre Weinstock gegenüber den anderen Weinstöcken, die man im Weingarten sieht. Aber das ist ein bisschen banal oder ein bisschen überflüssig, das zu sagen. Natürlich ist er kein Weinstock. Ich meine eher, wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock, dann denkt er an den Propheten Jesaja, der Israel mit einem Weinstock verglichen hatte. Und Israel hat sich als unecht erwiesen, ist untreu geworden. Aber Jesus ist der Wahre, der wirklich Frucht bringt. Der Feigenbaum Israel bringt keine Frucht. Der Weinstock Israel bringt nicht gute Frucht. Jesus aber ist der richtige Weinstock, der richtige Feigenbaum. Und er bringt Frucht. Und nun sind wir mit ihm verwachsen und dürfen auch Frucht bringen. Der Vater ist der Winzer in diesem Bild, in diesem Verhältnis. Hier wird es nicht erschöpfend ausgesagt über etwas über die Tätigkeit Gottes. Gott ist nicht nur Winzer, ja. Geistlich. Er tut noch andere Dinge. Aber in dieser Beziehung ist er als Winzer zu bezeichnen. Und warum ist nicht von den Reben die Rede? Warum nur vom Weinstock und dann vom Winzer noch? Das ist selbstverständlich. Ein Weinstock hat doch Reben, Schosse. Dazu ist er Weinstock geworden, damit er Reben hilft, Frucht zu tragen. Das wird hier als selbstverständlich vorausgesetzt. Das braucht nicht erwähnt zu sein. Er braucht nicht zu einem dritten Vergleich übergehen und sagen, ihr seid die Reben. Das setzt er voraus und das kommt dann auch gleich zur Sprache. Verse 2 und 3 sprechen vom Beschneiden der Reben. Die Reben werden beschnitten. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht trägt, reinigt er. Er beschneidet sie, damit sie mehr Frucht trage. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich euch gesagt habe. Also, nicht fruchttragende Reben werden entfernt. Warum tragen sie keine Frucht? Weil sie tot sind. In diesem Bilde tragen alle Reben, die leben, Frucht. Alle. Solche aber, die abgestorben sind, können keine Frucht tragen. Aber wenn sie lebend sind, ist Frucht garantiert und sogar viel Frucht. Jede lebende Rebe bringt viel Frucht. Viel ist nicht gleich bei jedem. 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig, hat schon Jesus vorher gesagt, in einem anderen Zusammenhang. Aber es ist immer viel. Also sie sind abgestorben. Andererseits werden nur solche entfernt. Das ist nicht praktisch, das ist nicht Praxis. In diesem Beruf oder in der natürlichen Situation. In Deutschland entfernt man alle Geschosse außerhalb einem Geschoss und oft sind es zwei. Das variiert von Gegend zu Gegend oder von Weingarten zu Weingarten vielleicht. Einige Male vielleicht sogar drei Schosse bleiben übrig. Die anderen, auch wenn sie gesund sind, werden einfach abgeschnitten. Aus verständlichen Gründen. Aber bei Jesus ist es nicht so. Jeder Schoss, jede Rebe, die Frucht trägt, lässt er stehen. Und das ist wunderbar. Aber alle, die nicht Frucht tragen, sind abgestorben. Deshalb bringen sie keine Frucht. Und die müssen dann abgeschnitten werden. Alle Fruchttragenden bleiben. Also nicht Fruchttragende werden entfernt, abgeschnitten. Abgeschnitten vom Weinstock. Fruchttragende Reben werden beschnitten. Wir haben also zwei Schneiden-Vorgänge. Zweimal wird geschnitten, einmal abgeschnitten, einmal beschnitten. Am Weinstock wird abgeschnitten, an der Rebe wird beschnitten. Vers 2 Mitte. Damit sie mehr Frucht trage. Entschuldigung. Jede, die Frucht trägt, beschneidet er. Er reinigt sie, damit sie mehr Frucht trage. Das griechische Wort heißt reinigen, ist aber das Wort für beschneiden. Es gibt noch ein anderes Wort für beschneiden, wenn wir an die Beschneidung des jüdischen Kindes denken. Das Wort wird hier nicht gebraucht. Aber in diesem Zusammenhang heißt reinigen das Beschneiden der Reben. Und wir müssen an beides denken, an das Beschneiden der Rebe und im Geistlichen denken wir dann an reinigen, damit sie mehr Frucht trage. Beachten wir einiges in dieser Verbindung, wenn von Beschneidung die Rede ist. Es wird zweimal geschnitten, das habe ich schon gesagt, am Weinstock wird abgeschnitten, hier nur beschnitten. Das zweite Weggeschnittene war gesundes Gewächs. Das erste Weggeschnittene war totes Gewächs. Das zweite Mal, wenn an der Rebe am Schoss beschnitten wird, handelt es sich um lebendiges Gewächs. Und das ist schmerzhaft. Das ist sehr schmerzhaft. Haben Sie schon mal erlebt, dass Sie verzichten mussten, wo Sie vollkommen davon überzeugt waren, dass Sie sich da zur Erfüllung, zur Selbstverwirklichung hätten entwickeln können? Es war vollkommen legitim, Sie waren begabt, Sie hatten Gelegenheiten. Mit einmal wird es aus der Hand geschlagen. Beschneidung. Jesus plant unser Leben und er weiß, welche gesunden Stellen an uns Frucht tragen sollen und welche nicht notwendig sind. Wir könnten viel mehr tun, als wir tun. Wir müssen kanalisiert werden. Wir sind viel mehr begabt, als wir denken. Aber nur einige werden von Gott genutzt. Und da konzentriert sich dann Gott. Das ist so. Es ist nicht nur Böses, das bei uns abgeschnitten wird. Nicht nur Heiligung von Sündhaftem, sondern auch Gesundes wird weggeschnitten. Wie oft habe ich das nicht erleben müssen? Wie viele Pläne sind nicht aus meiner Hand geschlagen worden? Das muss man hinnehmen, das ist schmerzhaft, aber es ist sinnvoll. Das Beschneiden hat nämlich nicht weniger Frucht. Weniger Selbstverwirklichung, ja, aber mehr Christusverwirklichung zum Ziel. Sie hat nicht weniger Frucht zur Folge, sondern mehr Frucht in Gottes Augen. Und letztens, es ist das Wort Jesu, das rein macht, das beschneidet. Er hat gesagt, er sagt hier, ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich euch gesagt habe. Wie beschneidet Gottes Wort? Wie beschneidet Jesu Wort? Hat er da aufmerksam gemacht auf Sünde und so weiter? Nun, die eine Frage machte schon darauf aufmerksam, die erste. Ihr habt mich nicht geliebt eigentlich, sonst hättet ihr euch gefreut. Da hat er etwas aufgedeckt, das stimmt. Aber es ist doch mehr dazu als das. Alle Worte Jesu haben die Tendenz, eine Zäsur hineinzutragen zwischen uns und dem Unnötigen. Die Worte Jesu zeigen auf, was wichtig ist und was unwichtig ist, was primär und was sekundär ist. Die Worte Jesu bringen eine Zäsur zwischen uns und dem von Gott Unerwünschten. Sie richten aus, und zwar nach seinen Vorstellungen. Wenn Jesu Wort von uns ernst genommen wird, dann tritt eine Beschneidung ein. Verse 4 bis 6. Da ist vom Bleiben und vom Nichtbleiben die Rede. Oder vom Sein und Nichtsein. Bleibt an mir und lasst mich in euch verbleiben. Ich meine, dass anhand im Vergleich zu oder von den Versen 5 und 7 ausgehend, während Vers 4 mit dem Imperativ übersetzen müssen und nicht mit dem Indikativ. Das heißt nicht so, bleibt an mir oder in mir und ich bleibe in euch. Also zuerst ein Befehl und dann eine Aussage. Sondern beides sind offenbar Aussagen. Vers 5 zum Beispiel. Wer an mir bleibt und ich in ihm. Das ist also nicht etwas, das selbstverständlich ist, sondern eine Voraussetzung. Das ist etwas, das Jesus von uns erwartet, dass wir an ihm bleiben. Dementsprechend sollen wir wohl in Vers 4 einen Imperativ sehen. Bleibt an mir und lasst mich in euch verbleiben. Der griechische Text ist sehr karg und nicht ganz klar. So wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht tragen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt ihr es nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Wir stellen fest, erstens, die Verantwortung fürs Bleiben liegt beim Jünger. Bleibt ihr an mir, sorgt ihr dafür, dass ihr an mir bleibt. Ich übersetze hier an mir, denn so ist es vom Bild her zu betrachten. Wir sind an Jesus angeschlossen, so wie die Rebe am Weinstock angeschlossen ist. Und wir sollen an Jesus bleiben. Was heißt das? Christen bleiben. Ganz einfach. Christen bleiben. In der Gemeinschaft mit Jesus bleiben. Lebendig bleiben. Es heißt, nicht von ihm weglaufen. Es gibt allerdings Treue auf zwei Ebenen. Wie ich schon gesagt habe, wir haben Liebe und Kennen auf mehreren Ebenen. Auf einer tieferen Ebene kann es anders aussehen. Und so ist es auch mit der Treue. Wir sprechen von einer letzten Treue und von einer vordergründigen Treue. Es kann vorkommen, dass ich heute nicht ganz treu war im Beten, im Bibellesen, im Umgang mit dem Nächsten. Aber das ist nicht die letzte Treue, die von mir erwartet wird. Ich betrachte mich immer noch als Christen. Ich bin aber nicht nachgekommen, dem Maßstab der Liebe entsprechend. Das tut mir leid. Ich bin da nicht treu gewesen, aber das ist eine relative Untreue. Hier ist vom Letzten die Rede. Bleibt an mir. Nicht von jeder Untreue, jeder kleinen Sünde oder größeren, die mich nicht von Jesus trennen würde. Aber es gibt gewisse Sünden, die trennen wirklich von Jesus. Zum Beispiel der Unglaube, der letzte Unglaube. Es gibt auch hier einen oberflächlichen Unglauben. Aber dieser letzte Unglaube, es ist schwer zu sagen, wann man von Jesus wirklich getrennt ist. Schwer zu sagen. Und ich befürchte, man kann das vielleicht nicht sogar von sich selbst manchmal sagen. Geschweige denn schon von anderen. Das wollen wir Jesus überlassen. Wir wollen aber von der Tatsache Kenntnis nehmen. Jesus spricht davon, dass wir an ihm bleiben sollen und dass wir ihn in uns wohnen lassen sollen und ihn nicht wegschicken sollen. Zweitens, wir beachten, eine selbstständige Rebe ist ohnmächtig. Eine selbstständige Rebe ist ohnmächtig. Seit dem Sündenfall ist jeder von uns unfähig geworden, Gottes Forderungen nachzukommen. Niemand kann das. Nur Gott kann Mensch sein. Der Mensch ist unmenschlich geworden und nur Gott kann noch Mensch sein. Und hat's gezeigt, hat's getan in Christus. Mayo Thomas, Begründer der Fackelträger, sagt, es braucht Gott, um Mensch zu sein. Das stimmt. Unabhängig von Jesus sind wir nicht fähig, Gott wohlzugefallen. Darum geht es beim Fruchttragen, dass wir ihm wohlgefällig sind. Eine selbstständige Rebe, Vers 4, ist ohnmächtig. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und sagen wir uns dieses jeden Tag. Wir können nichts tun ohne Jesus. Umgekehrt aber können wir mit ihm alles tun, was er will. Nicht alles grundsätzlich. Aber alles, was er von uns erwartet, ist dann möglich. Drittens, Die Quelle ist der Weinstock, 5a. Ich bin der Weinstock. Immer wieder tröste ich mich. Ich weiß um meine Unfähigkeit zu verkünden. Ich bin kein geborener Redner. Ich kann nicht druckreif predigen. Wenn Manuskripte von meinen Tonbändern gemacht werden, braucht es unendlich viel Korrektur. Es ist eine Menge Arbeit, wenn das irgendwie mal erscheinen soll. Das macht mir Mühe. Die Janssens sind nicht von vornherein Redner. Ich habe 4 Brüder. Einige haben es gelernt, etwas fließender zu sprechen, besonders der in der Mitte. Ich habe große Schwierigkeiten gehabt. Manchmal gelingt es und dann kommen mir fast die Tränen aus vor Freude. Ja, jetzt habe ich es mal geschafft. Und zu schnell klopft man sich dann selbst auf die Schulter und sagt, aha, ganz nett, nicht wahr? Und dann kommt Jesus wieder mit der Peitsche und sagt, der Junge, es war ich, nicht du. Ich sage Peitsche. Er kann, so sagt der Hebräerschreiber, das gehört vielleicht auch dazu, nicht wahr? Er kann mal ganz schön züchtigen, stäuben, ja. Aber er liebt uns. Ist notwendig. Die sündhafte Natur muss ganz schön angepackt werden. Aber ich tröste mich dann immer wieder, Herr, ich weiß dann, ich kann es nicht tun. Und dann zögere ich. Aber du bist der Weinstock. Gerade heute Abend. Man ist müde. Ja. Man ist nicht mehr der Jüngste. Dann sage ich, Herr, du bist der Weinstock. Dann geht man. Ich fühle mich frisch. Es muss nicht sein. Manchmal quält man sich durch. Es braucht nur gerade so viel Kraft, wie notwendig ist. Ja, nicht mehr. Deshalb erwarten Sie nicht, dass Sie die Kraft spüren werden. Ja. Wenn Sie das spüren, schön. Ist herrlich. Man muss aber nicht. Paulus kommt nach Korinth in der Kraft des Geistes und die Knie schlottern. Viertens. Bei rechter Verbindung ist viel Frucht garantiert. Bei rechter Verbindung ist viel Frucht garantiert. Er trägt viel Frucht, weil ihr ohne mich nichts tun könnt. Das ist eine merkwürdige Formulierung. Aber da sehen wir den Kontrast. Ohne ihn nichts. Mit ihm viel. Entweder oder. Nicht dazwischen. Fünftens. Die Folge des Nichtbleibens ist eine sehr schwere. Vers 6. Wenn jemand nicht an mir bleibt, wird er, ja, das ist schwer zu übersetzen, wurde er hinausgeworfen. Sehr komprimiert. Man muss es vielleicht so übersetzen. Wenn jemand nicht an mir bleibt, wird seine Geschichte lauten, er wurde wie die Rebe hinausgeworfen. Und er verdorrte, Vergangenheitsform. Das ist nachher die Reportage, die Geschichte, der Bericht. Klammern, in Klammern. Und man sammelt sie, sonst üblicherweise, wenn man im Weingarten arbeitet, im Frühjahr, sammelt man sie und wirft sie ins Feuer. Klammer zu. Jetzt kommt wieder die Realität. Singular und er brennt. Furchtbar. Jeder Einzelne soll sich dieses merken. Jeder einzelne Christ. Und er brennt. Es gehen keine Christen verloren. Keine Angst. Es gehen nur Nicht-Christen verloren. Aber Jesus deutet an, es können Christen zu Nicht-Christen werden. Das ist ein Unterschied. Ein ungeheurer Unterschied. Aber Christen gehen nie verloren. Die Leute, die Christen waren, aber nicht Christen. Können Sie den Unterschied vollziehen? Sehr wichtig, denn es gibt viele Christen, die haben Angst, verloren zu gehen. Aber sie wissen, sie sind Christen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie sind ewiglich sicher in Jesus. Ewiglich. In Christus ist man sicher. Man soll nur in Christus bleiben. Ja, aber niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Nein, niemand anders. Wir haben 3. kein anderer, der andere, kann ihn oder sie, die Schafe, aus meiner Hand reißen. Jesus hält uns. Ich bin in seiner Hand. Und kein Dritter kann mich aus seiner Hand reißen. Aber ich bin gerufen, freiwilligerweise darin zu bleiben. Das tue ich gern. Tue ich gern. Und dann weiß ich, ich bin ewiglich sicher. Die Folge des Nichtbleibens ist schwer. Sie bedeutet Hinauswurf oder Entfernung. Verdorren ist so dann das Ergebnis. Wieso verdorren, wenn man schon abgeschnitten ist? Nun, es kann tot sein, aber so Lebensreste noch da. Das heißt, im Klartext gesprochen oder ohne Bild, es gibt viele Menschen, die Christen waren, die noch ein Sittlichkeitsempfinden haben. Da ist noch ein Rest von dem, was sie waren, gleichsam vorhanden. Sie sind nicht an Christus angeschlossen. Für ihn sind sie tot. Aber sie weisen noch etwas an von dieser relativen Lebendigkeit auf. Aber auch das schwindet mit der Zeit. Sie gehen bergab. Verglich jeglichen früheren Einflusses. Und letztens, sie brennen. Das ist die Folge. Individuell ist das Gericht. Verse 7 und 8 haben wir einige bedingte Zusagen. Einige bedingte Zusagen. Zwei Bedingungen, sechs Zusagen. Die zwei Bedingungen haben wir im ersten Teil von Vers 7 und die Zusagen bis zum Ende von Vers 8. Unter zweierlei Voraussetzungen wird sechserlei geschehen. Was ist die Voraussetzung? Erste Voraussetzung. Wenn ihr an mir bleibt. Aber jetzt sagt er nicht, wenn ich in euch bleibe, sondern wenn meine Aussprüche, das heißt das, was ich gesprochen habe, was aus meinem Munde gekommen ist, wenn das in euch bleibt. Und da sehen wir, wie wir Christen bleiben können. Wie Jesus in uns wohnen bleiben kann, wenn sein Wort lebendig bleibt in mir. Das ist der Weg, Vertrauen in sein Wort, dass sein Wort in mir lebendig bleibt. Und dann weiß ich, Jesus wohnt in mir. Das sind die zwei Voraussetzungen. Ich bleibe im Vertrauen bei Jesus und seine Worte bleiben lebendig in mir. Dann, wenn das der Fall ist, dann folgt sechserlei. Erstens, man will beten. Ihr werdet bitten, was ihr wollt. Man will dann. Man will dann eigentlich. Man will beten und man will den Willen des Herrn tun. Man hat einen neuen Willen. Der Wille Jesu pulsiert in mir. Zweitens, man wird beten. Ihr werdet beten. Es kann nicht anders sein. Drittens, es wird euch geschehen. Aber es geschieht doch nicht immer. Nicht alle unsere Gebete werden erhört, nein. Ich kann das nicht verstehen. Ich nehme an, das hängt davon ab, dass nicht alle seine Aussprüche in mir blieben. Er ist nicht schuld, wenn meine Gebete nicht erfüllt werden. Ich weiß, ich bin ein Wachsender bis zum Lebensende. Das heißt, es wird wahrscheinlich so bleiben, dass manchmal meine Gebete nicht erhört werden. Ich bin ein Werdender und das wird so bleiben. Ich werde unvollkommen bleiben. Das heißt, ideell ist es so. Und in dem Maße, wie Jesu Worte in uns lebendig sind, können wir wollen, was er will und wissen dann auch, was er will. Und können entsprechend beten und dann geschieht es. Aber ich bete immer wieder, Herr, so wie Paulus für die Kolosser betet, lass mich erfüllt sein von der Erkenntnis deines Willens. Lass die Erkenntnis deines Willens mich ganz bestimmen. Viertens. In diesem wurde dann mein Vater verherrlicht. Unter diesen zwei Voraussetzungen wird Gott verherrlicht werden. Und das ist ja mein Wunsch. Und ich darf wissen, Gott wird durch mein Leben verherrlicht werden. Und fünftens, dadurch verherrlicht, dass ihr viel Frucht tragen möchtet. Im Fruchttragen. Manchmal meinen wir, wir tragen nicht Frucht. Das merkt man in Matthäus 25. Was? Das wusste ich nicht, dass ich das getan hatte. Man hat aber für Jesus gelebt und dann tut man mehr, als man denkt. Man trägt mehr Frucht, als man meint. Und letztens, ihr werdet mir Jünger werden. Jünger großgeschrieben, nicht klein. Vielleicht aber auch darf man es klein schreiben. Ihr werdet mir Jünger werden. Vielleicht darf man übersetzen sein, im lange Kommentar legt man großen Wert darauf, dass man Werden übersetzt. Das ist ein Werdens, ein Prozess. Eigentlich soll man an dieser Stelle etwas vorsichtig sein mit dem Wort Jünger. Man spricht von Jüngerschulung und so weiter. Im Grunde wird man Jünger durch den Glauben an Jesus Christus. Dann ist man Jünger. Man wird nicht Jünger durch eine Schulung. Das ist ein falscher Ausdruck. Im Grunde gibt es keine Jüngerschule. Man wird nicht Jünger in einer Schule. Großgeschrieben. Man wird Jünger Jesu durch den Glauben an Jesus Christus. Durch Buße. Und das ist ein Schritt und dann ist man ein Jünger. Man kann aber ein besserer Jünger werden. Und das ist wahrscheinlich, was Jesus hier meint. Ihr werdet dann, oder man kann vielleicht daran denken, es wird sich herausstellen, dass ihr meine Jünger geworden seid. Im Gegensatz zu Vers 6. Ja. Wir kommen dann zum nächsten Abschnitt. Vielleicht darf ich ihn einführen. Jesus spricht vom Wesen. Er hat jetzt im Bilde gesprochen und jetzt spricht er vom Wesen dieser Lebensgemeinschaft, von der Liebe. Es ist oft eine Hilfe, wenn wir eine Vielzahl von Kenntnissen oder Wahrheiten gruppieren können. Zum Beispiel ist es auch hilfreich, wenn wir die vielen Papiere auf unserem Schreibtisch sortieren können und in ein oder in zwei oder drei Gruppen aufteilen können. Das vereinfacht die Angelegenheit. Oder wir setzen Prioritäten. Dann ist es nicht mehr so ganz so sehr komplex. Solche, die für Examen studieren, haben das schon gelernt vielleicht, hoffentlich, dass man Prioritäten setzt, dass man kategorisiert und so weiter. Und dann ist es eine Hilfe, wenn wir das so schubladenweise betrachten können. Und mir ist es eine Hilfe gewesen, das ganze Christenleben aufzuteilen in zwei Teile, Glaube und Liebe. Paulus tut das. Das sind die wesentlichen Aspekte des Christenlebens, die wesentlichen Voraussetzungen. Dabei ist der Glaube der Schlüssel des Christenlebens. Somit auch das tragende Element. Durch den Glauben werden wir Christen, durch den Glauben bleiben wir Christen. Der Glaube ist der Schlüssel und der Träger, das tragende Element unseres Christseins. Deshalb das Wichtige, das was am Anfang steht. Aber Liebe ist dennoch in einem anderen Sinne das Wichtigste. Liebe ist der Saft, das Wesentliche. Das, woraus die Beziehung besteht, der Glaube führt in die Beziehung, aber die Beziehung selbst ist die Liebe. Glaube und Liebe. Liebe ist das Wesen des Rebeseins am Weinstock. Der Glaube brachte mich in die Verbindung mit Jesus und hält mich bei Jesus. aber es geht um die Liebe. Von der Liebe zwischen Jesus und seinen Jüngern spricht er in den Versen 9 bis 11. Von der Liebe zwischen ihm und seinen Jüngern, das ist die vertikale Beziehung. Und in den Versen 12 bis 17 spricht er von der waagerechten Beziehung, von der Liebe unter den Jüngern. Vers 9. Wie der Vater mich liebte, so liebte auch ich euch. Jesus liebt seine Jünger. Dieses ist Tatsache. Er liebt sie inniglich und er liebt sie in der Tat. Aber diese Jünger sind unwürdig. Er hat ja gesagt, mit vollkommener Liebe liebt ihr mich nicht, aber ich liebe euch. So wie der Vater den Sohn liebt, so liebt Jesus. Das ist ungeheuer. Das sollte man sich immer wieder sagen. So liebt Jesus mich. Nicht nur inniglich, im Geiste, sondern in der Tat. Er tut seine Liebe. Seine Liebe handelt. Dazu kam er ja in die Welt. Und das wird auch so bleiben, wenn er weggeht von den Jüngern. Er wird sie weiterhin lieben. Seine Liebe kann sie dann durchtragen. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? So liebte auch ich euch, und es wird so bleiben, will er ihnen sagen. Vers 10, nein, Vers 9, Ende heißt es, bleibt in meiner Liebe. Der Vater hat den Sohn mit vollkommener Liebe geliebt. Und die Jünger wissen um diese Liebe. Sie haben sie erlebt, nur diese Liebe haben sie bei Jesus erlebt.